für einen Gott, den wir hier anbeten dürfen, den wir hier zusingen dürfen, der dieser liebevolle Vater ist, der das wirklich ist und der uns ruft, jeden von uns, egal wo du stehst heute oder sitzt, aber ich meine in der Erkenntnis zu ihm, tiefer in das Meer seiner Liebe rein, tiefer weiter rein, immer mehr. So gut. Ich heiße euch willkommen zum zweiten Teil von der Predigtreihe Senden. Wir sind im Erreichen, Prägen und Senden und schauen uns die Gemeindevision an, unsere Mission. Das, was wir tun, was hier hinten auch groß geschrieben ist, immer beim Rausgehen sehen wir, erreichen, prägen, senden. Jawohl, das ist Gemeinde, das tun wir und nur das. Und wir sind im Senden angekommen, letzte Woche schon, haben gesehen Jesus als Missionar, Jesus als Gesandter vom Himmel auf die Erde runter. Und genau, heute meine Aufgabe, heute geht es um uns selbst. Und da spreche ich vor allem die an, die sich mit Jesus schon verknüpft haben. Die gesagt haben, Gott, ich gehe mit dir und ich habe deine Liebe angenommen. Ich habe dich lieb und ich will mit dir gehen. Aber ich lade auch alle die ein, die da noch stehen und sagen, ich habe mich noch gar nicht entschlossen, mit Jesus weiterzugehen. Oder ich kenne ihn noch gar nicht persönlich. Ich lade dich ein, mit einzusteigen, auch hier gedanklich und dazu zu kommen. Genau, ein Hinweis auf die App gerade, ihr dürft gerne jetzt eure Smartphones zücken. Früher war das so, da war irgendwie so Handyverbot im Gottesdienst, ne? Und dann so, wer da am Handy was macht, oh, der schreibt bestimmt irgendwelche Nachrichten und der passt nicht bei der Predigt auf und so. So ändern sich die Zeiten, also holt eure Smartphones raus und öffnet die Bibel-App und schaut bei mehr. Und der Veranstaltung hat unser lieber Stefan alles gut angelegt und könnt ihr mitgehen, mitschreiben, mit dabei sein und einfach auch die Predigt so mit nach Hause nehmen. Jawohl. Ich möchte euch um meinen Onkel vorstellen, einen angeheirateten Onkel, Christian. Er ist ein Franzose, deswegen Christian. Hier mit meiner kleinen Tochter, Naomi, ist vor 2 Jahren entstanden, das Bild in unserem Urlaub in Portugal. Und Christian ist ein Militärattaché. Weiß jemand, was das ist? Hat das jemand schon mal gehört? Ja, die vom ersten Gottesdienst schon. Genau, auch ein paar andere wissen das. Cool. Ich wusste vorher ehrlich gesagt auch nicht. Aber das ist ein Botschafter, es ist nicht der Botschafter, aber es ist einer der Botschafter, ein Diplomat in einem Gastland. Und der Christian steht für Frankreich und der repräsentiert den Verteidigungsminister von Frankreich in Portugal in dem Sinne, in dem Fall. Mittlerweile sind sie schon weitergereist. Und er ist quasi zuständig für alles, was so das Militär angeht, auch Kooperationen dann, Portugal, Frankreich, da ist er involviert. Er kümmert sich darum, dass es den Truppen gut geht, falls es da irgendwie auch Truppen gibt im Land. Und wenn da auch mal ein Präsident irgendwie auftaucht und Macron da irgendwie seinen Aufmarsch hat in Portugal, dann ist es auch so, dass er dann das organisiert und sich darum kümmert und bei diesen Empfängen dabei ist und so. Also eine ganz wichtige Rolle. Dann gibt es aber auch noch den noch höheren, das ist glaube ich bekannt, den Botschafter eines Landes, ja, den Hauptbotschafter. Der steht quasi für den Präsidenten oder für den Herrscher oder welcher Zeit auch immer, steht er im Gastland. So. Also so, ne, die deutsche Botschaft, Repräsentation für deutsche Regierung, für Frau Merkel in so vielen Ländern, das sind die Diplomaten, das sind die Botschafter in den Ländern. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle, weil die persönlich stehen quasi für das Gastland, für das Land, das die repräsentieren eben. Und nun geht es heute darum, dass Gott uns im geistlichen Bereich, dass er uns auf diese Erde gesetzt hat und uns hier diese Rolle zuspricht, hey, du bist auch ein Botschafter. Du bist ein Botschafter des Königreiches Gottes auf dieser Erde und du bist ein Gesandter, so wie Jesus auf die Erde gesandt worden ist, bist du auch auf diese Erde gesandt, bist du ein Botschafter für die Liebe von Gott, um diese Botschaft bekannt zu machen. Du repräsentierst das Königreich Gottes, diese gewaltige Nation, möchte ich sagen, repräsentierst du da, wo du bist, in deinem Land, Gastland, ja, oder in deinem Umfeld. Aber bevor wir dazu kommen, was unsere Aufgabe ist, möchte ich mal uns anschauen, was Gottes Werk ist. Und ich schaue mit uns heute einen Text an aus 2. Korinther 5, 14 bis 21. Und ich mache das ein bisschen ungewöhnlich von hinten her. Also wir schauen uns erst den letzten Vers an, dann so Mittelblock und dann die ersten Verse. Weil es für mich in der Vorbereitung Sinn gemacht hat und ich hoffe für euch auch nachher, Gottes Werk zuerst das, was am Ende steht. Der Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Hier geht's um Jesus. Jesus Christus, Gottes Sohn, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn, durch die Verbindung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, die wir brauchen, um vor Gott überhaupt stehen zu können. Und ergänzend dazu Johannes 3,17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hier sehen wir, dass Gott aus seinem Herzen heraus, aus großer sehnsüchtiger Liebe, dass er das Beste, was er hatte, seinen einzigen geliebten Sohn Jesus, auf die Erde geschickt hat, um Menschen zu retten. Er hat sein Herz damit hineingegeben, er hat sein Herz auf diese Erde gegeben, er hat Jesus hingeschickt und gesagt, Jesus, mein Sohn, kümmer du dich bitte um das Problem in dieser Welt. Und das Problem heißt Sünde. Sünde, ein altes Wort in der Bibel, aber ganz geläufig. Sünde, Trennung von Gott. Das ich-zentrierte Verhalten eines Menschen, der sagt, ich lebe mein Leben, ich mache mein Ding. Und was Gott da will und tut und sagt, interessiert mich nicht die Bohne. Sünde, all die bösen und schlechten Taten und Gedanken und Worte, die aus uns Menschen herauskommen von Kind an. Diese Bosheit, die wir zum Teil kontrolliert haben, zum Teil so ne, durch Verhalten so uns unterdrücken, aber die aus unserem Herzen so herauskommt, so oft und so natürlich herauskommt. Und dazu ist Jesus gekommen. Jesus war der einzige Mensch, der ohne Sünde war. Das heißt hier, wenn man den Vers vorher nochmal anschauen, der ohne Sünde war. Also bei Jesus, Leute haben versucht, einen Fehler zu finden an Jesus, haben versucht, seine Schwäche zu finden, seinen Fehler zu finden, und sie haben es nicht geschafft. Immer wieder haben das Leute probiert. Jetzt tappt er uns in die Falle, jetzt macht er einen Fehler, jetzt sündigt er gegen Gott oder gegen Menschen, jetzt macht er irgendwas falsch. Sie haben nichts gefunden. Jesus war der einzige Mensch ohne Fehler, ohne Sünde. Er war immer liebevoll, er war immer geduldig, er war immer zuverlässig, er war immer aber auch klar genug in der Kommunikation, nicht so wischiwaschi, er war vollkommen. Er hat keinen Fehler sich zu Schulden kommen lassen. Immer vergebungsbereit, immer großzügig, ohne Sünde. Und diesen Jesus hat Gott zur Sünde gemacht. Ich meine, das ist ein krasser Ausdruck. Ich find's heftig, weil diesen Jesus, der ohne Fehler ist, macht Gott zur Sünde. Das heißt, als ob jetzt Jesus als Person nicht mehr existiert an der Stelle, sondern ein Sündenhaufen da ist irgendwie. Ja, also Gott sagt, ich mache meinen Sohn, meinen geliebten Sohn, meinen perfekten, wunderbaren Sohn, mit dem ich in einer Dreieinigkeit mit dem Heiligen Geist verbunden bin, ihn mache ich zur Sünde. Ich lege die Sünde der Welt auf ihn. Ich lege den Schmutz der Welt auf ihn. Ich lege die Sünde aller Menschen auf ihn. Alle Verdorbenheit und Verlorenheit lege ich auf meinen Sohn Jesus drauf. Warum? Nicht, weil Gott ein Sadist ist, sondern weil er ein Ziel dahinter hat. Dich und mich. Weil er sagt, ich will diese Sünde wegnehmen von meinen geliebten Menschenkindern. Ich will mit ihnen zusammen sein. Ich kann es nicht, weil die Sünde trennt uns. Und dann nehme ich die Sünde weg und packe sie auf meinen Sohn drauf und ich mache ihn zur Sünde. Ich identifiziere ihn mit Sünde. Und damit Menschen gerecht werden, damit sie vor mir stehen können als meine geliebten Kinder, damit meine Liebe ankommen kann, damit ich ihre Herzen gewinnen kann. Und das hat Jesus gespürt. Am Kreuz hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, das hat Jesus gemerkt, dass Gott ihn verlassen hat. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir von einem geteilten Gott sprechen können, theologisch an der Stelle, aber Jesus und Gott, die waren das erste Mal getrennt. Diese Liebesbeziehung von seinem Vater zu seinem Sohn und umgekehrt, die war zerrissen, zerbrochen, weil Jesus, er war zur Sünde gemacht worden. Da war nur noch Sünde, Sünde, Sünde auf ihm. Er war von Sünde erschlagen, erdrückt, gekreuzigt. Und der Vater muss sich abwenden. Mit Sünde hat der Vater nichts zu tun. Und Jesus merkt das. Sein Vater hat ihn verlassen, hat ihn verlassen. Er ist allein. Er hat die Einsamkeit getragen. Und nur für kurze Zeit, Gott sei Dank, am dritten Tag steht er auf zu neuem Leben. Er wird zu neuem Leben erweckt. Und er lebt in Ewigkeit. Aber er hat diesen Weg getragen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit du und ich die Gerechtigkeit bekommen, die wir brauchen. Die wir brauchen. Und Lieben, das ist manchen Leuten nicht bewusst. So, aber wir brauchen die Gerechtigkeit, die Gott, von Gott gilt. Sonst können wir nicht mit ihm kommunizieren. Ja, nicht mit ihm unterwegs, nicht mit ihm leben. Und es heißt sogar eigentlich wörtlich, dass wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Also auch wir werden identifiziert, personifiziert mit Gerechtigkeit. Hey, das klingt gut, oder? Wenn du dich mal anschaust und deinen Nachbarn vielleicht auch, hey, die Gerechtigkeit Gottes sitzt neben mir. Ja, und dir selbst darfst du es auch im Spiegel zusprechen, wenn du in den Spiegel schaust. Guten Morgen, Gerechtigkeit Gottes. Wow. Ja, hey, das ist krass. Das ist die Heiligkeit, die Reinheit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes schaut dich an im Spiegel. Boah. Ja, hey, so sieht Gott uns. So sieht er uns. Er sieht nicht all diese Fehler und all dieses Schlechte und Mangel, was wir immer so schnell oder oft so schnell sehen. Das sieht er nicht. Weil die Sünde ist auf Jesus draufgelegt worden. Er hat dafür bezahlt. Du bist jetzt, wenn du es annimmst, das ist eine persönliche Entscheidung, wenn du es annimmst für dich, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Bist du heilig. Siehst du in seinen Augen richtig toll aus? Kann er dich umarmen? Kann er dich führen? Kann er zu dir sprechen? Kannst du ihn hören? Ja, all das geschieht, weil es eine Beziehung entstanden ist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Boah, was für eine Ehre. Was für ein Tausch. Es ist der Tausch am Kreuz, der unfairste Tausch dieser Welt. Aus Gottes Sicht. Ja, sowas Unfaires. Sowas Unfaires. Er legt die Sünde auf seinen Sohn, der unschuldig ist. Und er legt Gerechtigkeit von seinem Sohn Jesus auf die Menschen, die eigentlich schuldig sind. Boah, was für ein unfairer Tausch. Und für uns, aus unserer Sicht als Menschen, was für eine Gnade. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Glücklich der Mensch, der dieses Geschenk annimmt. Glücklich der Mensch, der diesen Tausch vollzieht. Der sagt, ja, den Tausch, den lasse ich mir nicht entgehen. Glücklich der Mensch, der nicht Angst hat vor der Hintertür und sich denkt, oh, aber wenn ich das annehme, wie wird er mit mir umgehen, dieser Gott, ja? Was könnte da passieren? Glücklich der Mensch, der nicht von dieser Angst beherrscht wird, was könnte danach kommen? Die Hintertür. Glücklich der Mensch, der auch nicht Angst hat vor der fehlenden eigenen Leistung. Er sagt, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich muss was dazu tun. Ich muss Gott jetzt ein Dankeschön geben. Ich muss jetzt irgendwas zurückleisten, weil das kann nicht sein. Das darf ich nicht so stehen lassen. Glücklich der Mensch, der sich demütigt und die eigene Leistung zurückzieht und sagt, nein, ich nehme einfach das Geschenk an. Ich lasse mich einfach lieben. Diese Gnade, die ist überwältigend, die übersteigt meinen Verstand, die ist nicht logisch. Und ich nehme es einfach an. Gott sei Dank ist Gott nicht logisch. Gott sei Dank ist Gott viel größer als unser Verstand, unser kleiner logischer Verstand. Gott sei Dank ist Liebe so oft unvernünftig. Gott sei Dank ist Liebe verschwenderisch. Gott sei Dank ist Liebe so gnädig. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und diese Botschaft, nun, wer die annimmt, den ruft Gott. Den ruft Gott hinein in einen besonderen Dienst der Versöhnung. Das kommt jetzt in diesem Mittelteil des Textes. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also nochmal, es ist Gottes Werk der Versöhnung. Gott hat Frieden gemacht mit all den Menschen von seiner Seite aus. Er hat Frieden mit der Welt gemacht. Gott hat nichts gegen die Welt, er hat nichts gegen die Menschen. Er hat Frieden gemacht. Da ist eine Versöhnung passiert aus seiner Sicht. Glücklich der Mensch, der das annimmt, weil dann wird's real in seinem Leben. Dann wird's Wirklichkeit. Und da kommt die Rettung auch dann erst an. Und jetzt überträgt uns Gott den Versöhnungsdienst. Er überträgt ihn denen, die die Botschaft schon genommen haben. Sie haben, ja, danke Jesus, ich gehe mit dir, ich nehme die Vergebung meiner Schuld an, ich tausche am Kreuz, ja, du zur Sünde gemacht, ich die Gerechtigkeit Gottes, das nehme ich gerne an, Halleluja. Und jetzt überträgt Gott und sagt, jetzt bist du mein Botschafter. Jetzt eröffne ich eine neue Botschaft in einem Gastland, in einem fremden Land und du bist mein Botschafter, du bist mein Diplomat. Er vertraut uns die Botschaft an, denn sie muss unbedingt weiter bekannt gemacht werden. Die Botschaft, dass Gott Menschen liebt. Diese Nachricht, dass Gott Menschen liebt und dass es kein Hindernis mehr gibt, zu Gott zu kommen. Diese Nachricht, die macht Gott, will Gott bekannt machen. Weil ihr Lieben, was bringt die beste Nachricht, was bringt diese lebensverändernde Botschaft, wenn sie nicht bekannt ist? Was bringt es dann? Dann hat es keine Auswirkungen. dann ändert es überhaupt nichts im Leben eines Menschen, wenn er es nicht weiß, wenn er es nicht gehört hat. Und ihr Lieben, meine Erfahrung ist mehr und mehr, in unserem Land, in Deutschland, ist diese Botschaft nicht bekannt. So gut wie gar nicht bekannt. Kaum bekannt, diese Botschaft. Wir sind ein christlich geprägtes Land. Ja, und da stehen wir auf diesen Wurzeln. Wir sind darauf gebaut. Unser Grundgesetz steht auf den Wurzeln der Bibel. Und natürlich, wir haben viele Kirchen im Land und wir haben auch viel geistliches Leben im Land gehabt. Aber jetzt, es gibt ja so Rankings irgendwie, die reichsten Länder der Welt und am besten in dem und dem, in dem und dem. Also im Geistlichen, ich fürchte, wir sind ziemlich mit die Letzten auf dieser Welt, in unserem Land. Auf diesem Ranking, so wo sind die geistlich reichen Leute? Wo ist die Botschaft bekannt? Weil was ich merke ist, dass Menschen total wissen, viele Menschen wissen, es gibt einen Gott, es gibt etwas da oben und es gibt so eine höhere Macht. Und dass sie auch schon von anderen gehört haben, irgendwie, ja, die haben was erlebt und spirituell und cool und toll. Und dass die auch zu Heiligabend in die Kirche gehen und wissen, da ist ein süßes Jesus-Baby, ja. Total das schöne Fest, das Fest der Liebe und der Freude. Aber schon bei Ostern hört das auf, weil da gibt's nur noch den Osterhasen und nicht mehr den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und, ihr Lieben, ich glaube, hier ist nicht ein Vorwurf an die Gesellschaft, auch die böse Welt, ja, die wissen ja nichts mehr. So, hier sind wir gefordert, unsere Botschaft muss bekannt gemacht werden. Gottes Botschaft will bekannt gemacht werden. Das ist so wichtig, weil wenn sie nicht bekannt gemacht wird, dann kann sie nichts verändern, die Botschaft. Und deswegen gibt es Botschafter in dieser Welt. Die Botschaft ist wirklich nicht bekannt. Es gibt Wissen, ja, über Gott. Es gibt auch Wissen über Religion. Es gibt Wissen über Kirche. Es gibt auch Erfahrungen, die Leute gemacht haben mit Gemeinden und Kirchen. Manchmal gute, manchmal schlechte. Aber es gibt kaum Wissen über das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Ist kaum bekannt, kaum bekannt. Wir sind ein absolutes Missionsland. Brauchen nicht irgendwo anders hinschauen, auch die armen Länder da irgendwo. Ja, da müssen wir mal so, wir zuerst, glaube ich. Wir zuerst hier in Deutschland. Das haben wir so nötig. Und wir sind hier. Die gute Nachricht ist, dass wir dadurch auch nicht so viel reisen müssen, sondern vor Ort sind. Wir sind die Botschafter. Ja, wir sind hier die Missionare. Ich habe das so massiv gemerkt, dass die Botschaft echt auch kaum bekannt ist an einer sehr besonderen Situation. Vor ein paar Wochen in Berlin, da war ich bei dem Marsch für das Leben und es sind Demonstrationen, wo es geht, für ungeborene Kinder einfach einzustehen und für ihre Rechte und für ihr Leben. Und darüber kann man auch geteilter Meinung sein und kann auch sagen, Mensch, das ist aber, ja, und die Frau, ja, und die Erwachsenen spielen ja auch eine Rolle und so. Ist nicht mein Punkt. Es gab nach dieser Demo gab es einen Gottesdienst, wo wir direkt vor dem Reichstagsgebäude standen mit ungefähr 8000 Christen aus verschiedensten Kirchen aus ganz Deutschland und Österreich, Schweiz und Europa, glaube ich, sogar ganz insgesamt. Und da haben wir Gott angebetet. Und das war einfach ein Gottesdienst. Es war einfach dieses Lied, was zu Anfang war, mein Jesus, mein Retter. Mein Jesus, mein Retter. Keiner ist wie du. Wir beten dich an, wir preisen dich. So unter dem Motto auch von Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit und so. Und wisst ihr, am Rand, so wer das vor Augen hat, da sind diese Wiesen, Grünflächen. Und da war diese Barriere erstmal aufgebaut. So, und dann ein Grünstreifen, wo drauf Polizisten standen, jede Menge Polizisten standen. Und dahinter, ich sag mal so vielleicht 50 Meter Abstand, wieder eine Barriere. Dann Demonstranten, Gegendemonstranten. Junge Männer, Jugendliche und Frauen, die einfach pfeifen und schreien. Kein Gott. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Ja, so dieses sich aufbäumen gegen Gott. Und da war dieses Lobpreislied und hier dieses laute Pfeifen und Schreien und diese Stimmung von Hunderten von Jugendlichen, mehrere hundert Jugendliche, die dort einfach Stimmung machen und rufen, kein Gott, wir wollen keinen Gott haben. Ja. Und ich, Gott hat mich so hingezogen dahin. Ja, ich dachte, Lobpreis, das ja kann ich auch zu Hause noch oder hier am Sonntag und so. Und ich wurde so hingezogen an diese Barriere, an diesen Rand. Und ich habe so rübergeschaut und ich habe versucht, Blickkontakt zu nehmen. Es war zu weit weg, aber es war so, ich habe diese Gruppe von Menschen gesehen. Und Gott hat mein Herz so berührt und er hat mir einfach gesagt, hey, sie kennen mich nicht. Sie kennen mich einfach nicht. Diese Menschen, die da schreien und brüllen und so gegen Gott sind, die kennen mich nicht. Und aus mir kamen die Tränen. Ich stand da, das ist nicht meine Art in Öffentlichkeit, in Tränen überströmt zu stehen, aber Gott hat mein Herz so gepackt und mir liefen die Tränen und ich sehe diese Gruppe von jungen Menschen und ich denke so, Gott, diese Distanz hier, diese 50 Meter und die Polizisten dazwischen, das darf doch nicht sein. Was ist denn hier los? Ja, sie kennen dich nicht und wir hier kennen dich und wie können sie dich kennenlernen? Ich habe gemerkt an der Stelle, dass die Leute, die oft am stärksten dagegen sind, denen ist es nicht egal. Womit ich eher ein Problem habe, ganz ehrlich, ihr Lieben, ist Gleichgültigkeit. Ist Gleichgültigkeit, wo Leute einfach, wo es ihnen einfach egal ist. So, Gottes Liebe, ja, nein, vielleicht, boah, egal, ich lebe einfach weiter. Das ist brutal. Das ist hart. Das ist zu knacken. Aber jemand dagegen ist, hey, das ist eine Chance, da ist es jemandem nicht egal. Das auch erlebt vor einigen Jahren, als hier in Bielefeld einer bei einem unserer Straßeneinsätze auch so massiv dagegen war, ja, und der wurde richtig laut und wir haben schon Angst gehabt, dass es handgreiflich wird und ging dann alles gut, blieb bei Diskussionen, aber schon auch über Entfernung so ein bisschen hin und her schreien und so, nicht ganz so cool. Und wisst ihr, ein paar Monate später treffe ich den in der Gemeinde hier in Bielefeld wieder. Und er erzählt mir seine Geschichte, sagt, hey, ich war in der Uni und bei einem Vortrag und Gott hat zu mir gesprochen, ja, und hat gesagt, warum bist du so gegen mich, warum bist du so anti-Gott? Und hat ihm auch gleich die Antwort mitgeliefert, weil du immer noch an mich glaubst. Und er ist zusammengebrochen und hat sein Leben Jesus gegeben, ja, weil er früher schon mal in Kontakt hatte mit Gott. Und da merke ich, ach ja, die so radikal dagegen sind, ey, das sind die, für die wir besonders beten, ja, die bald zum Herrn kommen werden, in Jesu Namen. Ja, denen lässt das nicht kalt, denen ist nicht egal. Lass uns hier weise sein, ja. Auch lass uns nicht Mauern aufbauen und sagen, oh, die anderen, die Bösen, ja, die so gegen Christen jetzt uns sind und so. Hey, Paulus war auch gegen Christen. Und Gott, was hat er gemacht? Den hat er sich genommen, oder? Vom Pferd geholt und zum gewaltigen Apostel gemacht. Hey, das ist Gottes Art. Was ich sagen möchte, ist wirklich, Gottes Herz weint und blutet, dass so viele Menschen ihn nicht kennen. Und das ist wirklich das einzige Problem, dass sie ihn nicht kennen. Da haben auch viele schon was falsch gemacht. Viele Christen auch, ja. Ich fürchte, ich habe auch schon viel falsch gemacht, in Kontakt mit anderen Menschen Jesus echt schlecht zu repräsentieren und irgendwie irgendwelche Sachen vorzuschieben, die gar nicht so wichtig sind. Und das tut mir so leid. Weil ich merke, Gottes Herz ist so für diese Menschen und so viel wurde er falsch repräsentiert. Und wenn sie ihn wirklich kennen würden, die würden sofort zu ihm laufen. Sie würden sofort in seine Arme laufen. Wenn jemand wirklich eine Ahnung hätte, wie Gott ist, nur ein Tropfen seiner Liebe, ein Tropfen von Gottes Liebe. Und jemand sagt, ja, oh, gib mir mehr, ich will ihn kennenlernen. Wer ist dieser Gott? Klar, es geht nur darum, Gott zu kennen. Und hier im Text, ich komme da wieder zurück, wir bitten Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir treten als Botschafter jetzt auf für Gott, als Diplomaten. Und Gott begegnet Menschen durch uns. Wenn Menschen dich sehen, sehen sie Jesus. Sie sehen den Vater. Sie merken, Gott ist da. Und wir appellieren nicht, wir sagen, du solltest das und das tun, ja. Und ich bin hier oben, ich bin der Superchrist und du da unten, du bist verloren und das. Sondern das ist überhaupt nicht unsere Art, sondern Paulus, wir bitten im Namen von Christus, wir bitten, bitte lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht immer kann man das natürlich so wörtlich bringen, ja. Das wäre toll, glaube ich, so Situation, zack, hier jemand. Aber das fängt an, indem ich für jemanden bete. Und ich flehe und ich knie und sage, Gott, bitte rette meinen Nachbarn. Herr, ich sehe den immer und ich komme nicht ran an sein Herz. Herr, du weißt, was er braucht. Bitte Gott, ich will, dass er sich versöhnt mit dir. Und es ist ein Bitten. Und irgendwann bitten wir vielleicht auch die Person. Ja, und sagen, bitte lass dich mit Gott versöhnen, weil wir da eine Beziehung aufgebaut haben. Lass dich versöhnen mit Gott. Liebe und Freiheit warten auf dich. Liebe und Freiheit warten auf dich. Übrigens, dieser Versöhnungsdienst, der ist nicht eine Option. Das ist vielleicht so eine Nachricht, die muss ich auch noch bringen. Das ist nicht, dass wir uns als Christen so aussuchen können und sagen können, also das überlasse ich jetzt anderen, die das besser können, irgendwie diese Botschafterrolle, den Extrovertierten und den Evangelisten und so. Das ist hier ganz klar formuliert und auch grammatikalisch, da war Paulus super klar. Wir sind Botschafter an Christi Stelle. Ja, das sind wir. Diese Rolle, die zieht Gott, die haben wir uns angezogen, als wir Ja gesagt haben zu Jesus. Das ist eine Sache. So, ja Jesus, ich folge dir, ich hab dich lieb. Damit bist du ein Botschafter von Jesus. für wen sich das jetzt erdrückend anfühlt, warte noch kurz. Wir treten als Gottesgesandte auf, wir sind überall Gottes Missionare. Früher habe ich gedacht, die Missionare, das sind ja die in anderen Ländern. Und dann dachte ich so auch, hey, das ist cool, ja, und andere Länder bereisen, schön, und da noch predigen und Gott verbringen, cool, das will ich auch sein, Missionar sein. Jetzt habe ich verstanden, ich bin ein Missionar, weil Missionar heißt nichts anderes als ein Botschafter, ein Gesandter zu sein. Das ist ein lateinisches Wort, das heißt Gesandter. Und hier sagt Gott, du bist ein Gesandter für mich hier, gerade in Deutschland, gerade in Gütersloh, hier in Ostwestfalen. Du bist ein Missionar. Und eben, wir alle sind Missionare. Ja, wir sind Missionare. Es ist gut, wenn manche auch in andere Länder gehen, und es ist auch eine besondere Power, dieses eine Kultur entdecken, nicht erobern, sondern entdecken und einfach da hineingehen. Das ist eine wunderbare Sache. Aber erstmal sind wir Missionare überall, wenn wir mit Jesus sind. Das Wie ist so entscheidend, ihr Lieben. Und das ist der dritte Block und letzte Block vom Text, nämlich die ersten Verse. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was uns bewegt und antreibt, ist die Liebe von Christus. Es beginnt alles mit dieser Liebe und mit einem Herz voll Liebe und in diesem Herz zu wachsen und zu sagen, Herr, mehr Liebe, mehr Liebe. Ich will mehr verstehen, wie du mich liebst. Was ist am Kreuz eigentlich passiert? Dieser Tausch am Kreuz. So Sünde gegen Gerechtigkeit. Gott, mehr Liebe, mehr Staunen über das Evangelium, über die gute Nachricht. Mehr, mehr, mehr davon. Und so bewegt uns in allem die Liebe von Jesus. Deswegen sind wir Botschafter überhaupt. Deswegen sagen wir auch, ja, ich will ein Botschafter sein, weil die Liebe uns bewegt. Und wir haben es vorher gelesen im Text, Gott rechnet den Menschen ihre Verfehlungen nicht an. Und das machen wir auch nicht. Wir rechnen nicht Menschen etwas vor. Das machst du gerade falsch, das machst du falsch. Weil Gott mit uns das auch nicht macht. Wir gehen einfach so mit Menschen um, wie er mit uns umgeht. Einfach nur geben wir das weiter, was er uns gegeben hat. Gar nicht kompliziert, gar nicht mehr. Und da sehen wir auch, und das ist interessant für jede christliche Gemeinschaft, für uns als Gemeinde, als Gruppen, wo wir als Christen miteinander unterwegs sind, dass sich dadurch eine ganz neue Beurteilungsgrundlage ergibt. Weil wir wissen, wir sind alle, wir haben unser Leben Jesus hingegeben, wir sind alle in dem Sinne gestorben, es gibt unseren alten Menschen nicht mehr, auch wenn er manchmal sich noch so bewegt und so tut, als ob. Und dann weiß ich, meine Geschwister, die sind auch mit mir so unterwegs. Die haben ihr Leben hingegeben, so wie ich. Wir haben zusammen ein Ziel, erreichen, prägen, senden. Das ist unsere Vision. Das ist unsere Mission, die uns verbindet, uns vereint. Hier sind wir zusammen unterwegs. Und das Wunderbare ist, dass wenn wir das wissen, dass wir als Geschwister im Glauben neu geboren sind, dass die Fehler, die passieren, nicht mehr so schlimm sind. Ja, weil wenn ich jetzt verletzt werde von einem Bruder im Herrn, einer Schwester im Herrn, und ich eigentlich laut aufschreien würde und beleidigt wäre und sagen, oh, mit dem habe ich aber nichts mehr zu tun, das war dreist, das war krass, das hat mich so getroffen, jetzt bin ich erstmal richtig beleidigt, dann erinnere ich mich, ich bin ja tot, mein Fleisch ist ja gestorben, Fleisch ist der biblische Ausdruck für den alten Menschen. Und ich mache mir bewusst, ach, ich bin ein neuer Mensch, neue Kreatur, es tut gar nicht mehr weh, ja. Weil das ist ja also einem Toten tut nichts weh. Ja, da kannst du pieksen, das tut nicht weh. Kannst du verletzen, so wie du willst, kannst du draufhauen, tut nicht weh. Wow, geistliche Dimension, ihr Lieben. Lasst uns wachsen hier drinnen, weil das ist real. Etwas ganz Neues hat begonnen, eine neue Geburt, ein neues Leben. Man kann nun die Fehler voll leicht vergeben. Ja, weil es ist nicht mehr so, oh, jetzt bin ich persönlich getroffen, beleidigt und so, sondern ey, ich vergebe dir, weil Christus hat mir vergeben. Und noch bevor du dich entschuldigst, habe ich dir schon längst vergeben. Ja, klar, ich will auch frei bleiben und ich bin ein neuer Mensch. Und ich kann jetzt das Gute sehen im anderen. Ich kann den anderen jetzt fördern. Ich kann jetzt sehen, was deine Gaben sind, was deine Bestimmung ist, mehr und mehr. Und ich kann ihn fördern, ihn aufbauen. Hey, das ist eine Kultur von Ermutigung, von Aufbau, die sich breit macht, wo wir als neue Menschen leben. Und wir können einander auch als Christen so wunderbar lieb haben und zugleich korrigieren. Weil die Liebe korrigiert auch. Und zwar immer auf Jesus hin. Wenn ich weiß, mein Bruder, meine Schwester hat sich Jesus ganz hingegeben. Sein Leben gehört ihm voll. Ja, dann weiß ich, er freut sich über Korrektur. Dann lädt er mich sogar ein und sagt, hey, bitte korrigiere mich. Wenn du etwas siehst, wo du merkst, das ist nicht von Gott, da bist du auf dem Holzweg unterwegs, auf dem falschen Spur unterwegs. Hey, dann bitte korrigiere mich. Bitte weise mich drauf zurecht. Und dann weiß ich auch, wenn er mich so einlädt, dann ist er nicht nachher beleidigt, wenn ich es wirklich tue. Und bei mir genauso. Dann freue ich mich über Korrektur. Dann sage ich, bitte korrigiere mich. Bitte hilf mir. Ich will wachsen. Ich will auf Jesus hinzuwachsen. Ich will mehr werden wie Jesus. Bitte korrigiere mich. Hilf mir. Sprich mit mir. Das ist der Hammer. Das ist so, es ist mehr als ein Nebeneffekt, aber es ist, wo wir verstehen, es ist wirklich, es hat was ganz Neues begonnen. Was ganz Neues begonnen. Und das Alte ist vorbei. Man ist nicht mehr so schnell betroffen. Ihr Lieben, das wird auch manchmal verwechselt mit Gefühlskälte. Manchmal sagen Leute, du bist doch noch ein Mensch und so, ja, und deine Gefühle sind doch wichtig und so, ja, auch zulassen. Ja, das hat auch seinen Platz, auch Gefühle zuzulassen, so. Aber an der Stelle ist es so, hey, neuer Mensch, ja, neuer Mensch, und es tut einfach nicht so weh, ja, und ich bin einfach nicht so beleidigt und auch nicht Tage und Wochen lang, weil ich bin neu geworden und das ist halt das Fleisch und das ist tot und ich trample auch nochmal drauf, dass ich auch mal weiß. Ja, ey, und ihr Lieben, das Fleisch übrigens, so der alte Mensch, der will auch nie Botschafter sein. Ja, der ist bei so einer Predigt hier, ist das Fleisch am Zittern und am, und oh nee, hör jetzt endlich auf zu predigen, ja. Ich will nicht über Evangelisation hören, ich will nicht über Menschen erreichen hören, ich will nicht über Botschafter sein, ich will eine andere Predigt, ja. Hey, wenn du das gerade hörst, dann sag in Jesu Namen, schweig Fleisch, ja. Dann, so, ja. Hey, das ist normal, ist voll normal, ja. So, wenn das bei dir hochkommt, ich kenne das auch sehr gut, ist normal, aber dann echt Fuß drauf, ne? Mann, oh Mann, das Fleisch will nie Botschafter sein und findet alle möglichen Ideen und Ausreden, warum man es nicht tun könnte und nicht tun sollte und nicht irgendwie zu Leuten hingeht und verrückte Sachen macht oder normale Sachen macht. Ach, alles Mögliche. Ich komme zum Text zurück. Sogar Christus haben wir selbst früher anders gesehen. Ihn haben wir vielleicht gesehen als historisch guten Mensch, als Weisheitslehrer so, ja, Jesus Christus, toll, ja, ich folge ihm auch so nach und ist gut. Aber jetzt nehmen wir ihn als Erretter, als Erlöser, als den, der Gottes Liebe verkörpert, als den, der Kraft hat und der Kraft in unser Leben reinbringt. Er ist ein anderer Jesus, er ist ein anderer Jesus. Lass uns ja auch aufpassen, das wird manchmal auch verwechselt. Ja, Leute sagen, ja, ich kenne Jesus und sie meinen vielleicht den historischen Jesus. Ich meine den Jesus, der mein Leben verändert hat. Ich meine den Leben, der mir die Liebe Gottes ins Herz transportiert durch den Heiligen Geist. Den Jesus meine ich. Lass uns von diesem Jesus sprechen, ihn anbeten und ihm Raum geben und für ihn Botschafter sein. So gut. Durch dieses Verständnis auch nochmal, jetzt Gemeindeverständnis an der Stelle, wir sind tot, ja, unser Fleisch ist tot, der alte Mensch ist tot, kommen wir auch dahin, dass wir Gemeinde noch mehr als Familie verstehen. Ja, nicht, wo jetzt jeder so jeden gut kennt, das ist bei 450 Leuten gar nicht so gut möglich und auch nicht das Ziel der Sache. Aber es ist, wo ich weiß, meine Familie ist hier, meine Brüder und Schwestern sind die, die das Wort Gottes hören und tun, sagt Jesus. Und dann sagen wir das auch irgendwann. Hey, meine Brüder und Schwestern sind die, die Gottes Wort hören und tun. Das ist meine Familie. Wie cool, wenn das auch zusammenkommt mit der natürlichen Familie, wunderbar. Und hoffentlich immer mehr und als ganze Familien Gott dienen, hammermäßig. Wisst ihr, Nationalitäten bilden dann keine Grenze mehr. Dann ist es nicht mehr so, ich als Deutscher und so und jetzt eine andere Nationalität in der Gemeinde und so, ja, die machen ihr Ding und so. Nein, wir sind eins in Jesus. Weil unser Fleisch haben wir gekreuzigt, ist tot. Wir sind neue Menschen. Da gibt es nicht mehr Jude oder Grieche oder andere Nationalitäten. Da sind wir eins in Jesus. Und auch Meinungsverschiedenheiten, da hat der eine Ansicht und das ist so seine Meinung, auch seine geistliche Erkenntnis oder politische Meinung oder was auch noch immer. Und in der Welt trennt das ja immer so schnell. In der Welt ist es immer eine Meinung und dann mit dem, oh, das ist schwierig, geht nicht. Bei uns Christen ist anders. Das ist so cool. Ja. Da fordern wir uns heraus, diskutieren wir auch. Und wissen, wir haben uns lieb. Wir haben uns lieb, wir wachsen im Glauben, wachsen in Erkenntnis. Meine Aufgabe als letzten Punkt, Bürde oder Würde? Bürde oder Würde? Ich muss sagen, für mich war es lange Jahre, ich bin christlich aufgewachsen, war es echt eine Bürde. Dieses Thema, ich hätte es auch gepredigt, auch aus Gehorsam, so mache ich, okay, ist ein biblisches Thema, ja, korrekt. Aber in meinem Herzen, ich mache es, weil man muss es so, man sollte es tun als Christ. Ich war früher auch auf der Straße als Jugendlicher, weil das sollte man so machen. Und das war dann irgendwie, da sollte man dann einladen und dann war das echt gut, ja, so. Das war so, dann warst du ein guter Christ und dann, ja, hast du echt was geschafft, so. Hast du Punkte gesammelt beim Herrn. So war die Denkweise einfach. Es war eine Bürde für mich. Und ich merke und lerne und habe gelernt, es ist eigentlich eine Würde, die Gott mir zuspricht und dir zuspricht. Es ist, hey, ich darf ein Botschafter sein. Ich darf jemand sein, der geistlich gesprochen mit so einer Uniform rumläuft, ja, so eine schöne weiße Uniform, als so ein Diplomat und der einfach wichtig ist in dieser Welt. Ich darf verstehen, dass Menschen, die mir begegnen, dass sie gesegnet sind durch mich. Puh, das klingt jetzt aber arrogant, wa? Schau mal, was Jesus sagt in Matthäus 10,40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Hey, wer dir dient, und du bist ein Kind Gottes, der nimmt Jesus auf. Wenn dein Chef dir wohlgesonnen ist und dir eine tolle Anstellung gibt und dir dein Gehalt erhöht, hey, er nimmt Jesus auf, er dient Jesus. Wer dir ein Becher Wasser reicht, ja, es steht auch so in der Bibel, der gibt das Jesus, der dient Jesus. Hey, Leute sind so gesegnet, wenn sie dir dienen können. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht unseren Stolz füttern, ne? Unser Ego. Das ist Geisterunterscheidung. Aber es ist Identität, ihr Lieben. Hey, das ist Botschafteridentität. Du bist nicht so ein kleiner Christ, der hier rumkrabbelt auf der Erde und irgendwie durchkommt und dann, okay, irgendwann im Himmel und geschafft so. Nein, nein, nein. Du bist ein Botschafter, ein Diplomat der Botschaft des Himmels auf der Erde. Hey, Leute sind gesegnet, wenn sie mit dir zusammen sind. Die sind gesegnet, wenn sie von dir etwas hören. Die sind gesegnet, wenn sie dir etwas Gutes tun. Das segnet sie, das kommt in ihr Leben rein, das ist Hammer. Richtig gut für sie. Und noch besser, wenn sie das Wort hören von dir, ja, das Evangelium hören. Durch Tat und Wort. Durch Tat und Wort. Oft kommt die Tat zuerst und dann das Wort. Ich möchte uns Mut machen, dass wir die Würde des Botschafters erkennen, sage ich selbst schon. Und dass wir erkennen, dass es ein ehrenvoller Job ist. Weil wir sind es so oder so. Also das ist so ein bisschen die Sache. Wir sind Botschafter. Aber meine Erfahrung ist, es ist so schön, es in Würde zu tun. Ja, es mit dem schicken weißen Anzug zu tun, so, ja, im Bild gesprochen, ist schöner als so, oh, Entschuldigung, ich muss was tun, ich muss evangelisieren, ich muss dir von Jesus erzählen und so, oh, weg damit, echt, nicht mehr zurück. Weil man kann es auch als Last empfinden, als Bürde, ja, oh, eine große Verantwortung. Kann ich es schaffen? Kann ich Jesus richtig repräsentieren? Bin ich schon weit genug? Bin ich schon heilig genug? Kann eine große Last sein. Ich möchte Mut machen, diesem Druck zu widerstehen. Dieser Druck kommt nicht von Gott, kommt nicht vom Heiligen Geist. Dieser Druck, dieser Leistungsdruck, ja, das ist fromm verkleidet, aber es ist immer das Gleiche. Ja. Der Feind hat immer die gleichen Strategien, ist das sehr simpel veranlagt. Immer das Gleiche, Leistungsdruck. Klappt in Deutschland ganz gut. Leistungsdruck. Frommer Leistungsdruck, ja. Ja, für den Herrn, euch, bring das Opfer, oh, und so, ja. Ja, das Fleisch will nie Botschafter sein. Das Fleisch wird immer dagegen sein. Aber es ist eine Würde, ein Botschafter zu sein. Es ist eine Würde, für Gott zu stehen. Wir können die Dinge immer aus zwei Motivationen tun, aus der Religion, aus dem Gesetz heraus, Leistung, eigenes, ich, oder aus der Beziehung mit Gott. Gott, du und ich. Ich, dein Sohn, ich, deine Tochter. Botschafter, bin dein Botschafter. Gottes Liebe macht den Unterschied. Gottes Liebe zu uns, Gottes Liebe in uns und Gottes Liebe, die zu den Leuten nach außen fließt, macht einen Unterschied. Das ist, was alles entscheidet. Das ist, was der Knackpunkt, der Kernpunkt ist. Und so möchte ich uns voll einladen, mehr von seiner Liebe zu empfangen. Weil wenn wir mehr von seiner Liebe empfangen, sind wir mehr unverkrampfte Botschafter. Und das braucht die Welt. Diese verkrampften Botschafter, die ach, ich weiß nicht, was predigen, gibt schon genug. Aber die unverkrampften Botschafter, die die Liebe Gottes echt weitergeben, in Tat und Wort, die braucht es sehr dringend. Unser Land braucht Jesus so sehr. Unsere Welt braucht Jesus so sehr, so sehr. Ich lade uns ein, dass wir beten, dass wir aufstehen dazu, wenn es möglich ist. Und ich lade dich ein, dass du einfach während dieser Zeit, wenn du magst, eine Entscheidung triffst, in deinem Herzen ganz persönlich, das, was Gott dir gerade sagt, wo er dein Herz berührt, das bin ich sicher, macht er an vielen Stellen gerade. Sprich mit ihm darüber, triff eine Entscheidung, sei echt und ehrlich vor Gott. Das darfst du gerne auch am Gebetspunkt machen, hinten links gleich von mir aus. Darfst es festmachen. Darfst Gott auch bitten, Herr, die Liebe, oh, ich brauche mehr Liebe, es mangelt meinem Herzen. Ich lebe nur für mich und die Liebe ist so auf so einer schmalen Spur. Mehr, mehr, mehr von deiner Liebe, Herr. Mach mich voll. Lass mich sehen, wie du mich liebst. Was auch immer du brauchst, es ist da. Es ist da. Und ich möchte noch kurz diejenigen von uns aufrufen, wenn sie denn da sind, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Weil es geht hier um den Dienst der Versöhnung. Gott hat Frieden gemacht mit der Welt und damit hat er auch Frieden mit dir gemacht, der du ihn bisher nicht persönlich kennst. Und wenn du ihn heute annehmen möchtest, sagen möchtest, aber heute möchte ich Jesus kennenlernen. Heute möchte ich den Tausch am Kreuz vollziehen und meine Last, meine Schuld, mein altes Leben abgeben und neu mit Jesus anfangen. Möchte Gott kennenlernen, möchte Frieden mit Gott schließen. Dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben und ich würde noch gerne für dich einfach beten, von hier vorne aus einfach. Ist da jemand oder sind mehrere Leute, die in diese Beziehung mit Jesus jetzt einsteigen wollen, die jetzt anfangen möchten, Gott kennenlernen? Ich schaue oben auch, wenn jemand oben ist, auf der Empore. Scheint keiner da zu sein. Möchte ich beten für uns alle. Und danke dir, Vater, dass wir hier stehen dürfen vor dir. Und zwar nur deswegen, weil wir gerecht gemacht sind durch deinen Sohn Jesus, weil du ihn zur Sünde gemacht hast und alle Schuld und alle Last und allen Mist und Dreck auf ihn gelegt hast, damit wir die Gerechtigkeit Gottes sind, damit wir frei sind. Danke so sehr dafür, Herr Jesus, dass du den Weg gegangen bist aus Liebe für uns. Und danke, dass du uns rufst, deine Botschafter zu sein, dass du uns diese Würde wirklich gibst, dass wir diese Diplomaten sind hier auf der Erde, diese Botschafter für das Königreich Gottes. Danke, Herr. Danke, dass du unser Herz jetzt füllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Freundlichkeit und auch mit deinem Herz für Menschen um uns herum, für Personengruppen, für Menschen, die uns am Herz liegen schon und für Menschen, die du jetzt auf unser Herz neu legst. Ich bete Gott auch, dass du uns Tränen gibst, dass du uns die Tränen gibst für diese verlorene Welt, dass du uns Tränen gibst für unser Land, dass du uns Tränen gibst, Herr, für Menschen um uns herum, die dich nicht kennen, die verloren sind ohne dich, Jesus. Ich bitte dich, Gott, dass du unser Herz weich machst, uns berührst mit deiner herrlichen Liebe, Herr, mit deiner herrlichen Liebe. Du machst wirklich frei. Du machst wirklich frei.